Ende 1970, da gibt es die Band Tonsteine Scherben gerade mal ein paar Monate, veröffentlicht sie ihr Manifest »Musik ist eine Waffe«, das ihr damaliges Selbstverständnis beschreibt.
Musik kann zur Waffe werden, wenn du auf der Seite der Leute stehst, für die du Musik machst.
Am Ende des Textes machen die Scherben ein Angebot.
Wir sind in keiner Partei und in keiner Fraktion. Wir unterstützen jede Aktion, die dem Klassenkampf dient. Egal von welcher Gruppe sie geplant ist. Tonsteine Scherben sind zu erreichen unter der Telefonnummer 614900.
Das lassen sich die Gruppen nicht zweimal sagen. Jusos, Schülergruppen, die Astas der Unis laden die Scherben ein. Für die Band wird das schon bald zur Herausforderung. Kai Sichtermann, ihr Bassist.
Wir hatten Autos, das waren die letzten Blech-Schrottkarren. Und wir sind oft liegen geblieben auf der Autobahn. Wir hatten keine Hotels. Es war immer improvisiert. In irgendwelchen Wohngemeinschaften haben wir dann auf irgendwelchen Matratzen geschlafen. Und manchmal auch gar nicht. Dann sind wir irgendwie nachts in die nächste Stadt gefahren.
Gitarrist Lanru.
Ich frage mich heute noch teilweise, wie war das möglich, dass wir von Berlin nach Hannover 3 Stunden trampen, mehr oder weniger. Und dann fliegst du fertig da ankommen. Ich meine, das war strapaziös als Berliner Band. 3 Grenzübergänge, immer rechts ranfahren und dann noch irgendwo spielen vor so leicht arrogante Studenten.
Irgendwann gehen die Scherben dazu über, für ihre Auftritte ein paar Anforderungen zu formulieren.
Für Veranstalter gab es einen fotokopierten oder gedruckten Zettel, der an alle verschickt wurde, was wir wollen. Darunter war eine Sache, war, dass wir zusammen wohnen wollen. Wir wollten nicht, dass es hieß nach dem Konzert und der kommt dahin und der kommt dahin und der kommt dahin. Und das wurde sehr böse kritisiert, oft. Das fanden die schon als Star-Allüren.
Besonders schlimm sei es bei Konzerten in Studentenstädten gewesen, erinnert sich Rio in dem Tonbandprotokoll, das er 1993 für seine Autobiografie führt.
Ob nicht, wenn wir ankommen, ein paar Leute da sein können, die uns helfen können, die Verstärker hochzutragen. Ja. Das wurde also in solchen Städten auch schon allein die Bitte darum wurde schon verübelt, weil wir nicht mal unseren Verstärker selber tragen wollen.
Eine richtige Gage gibt es eher selten. Wenn die Band Glück hat, kann sie ihre Kosten decken.
Jedes Mal, in jeder scheiß Unistadt, musstest du um jede Mark feilschen. Lass es mal, wenn es hochkam, waren vielleicht 1000, wenn es ganz doll war, egal wie viele Leute drin waren, waren vielleicht 1500 Mark in der Kasse. Das war schon eine Unsumme, da musste schon die Hälfte an die rote oder schwarze oder sonst welche Hilfe abgegeben werden oder für die Gruppe oder für die Gruppe, weil es sonst zu viel Geld für uns gewesen wäre.
Mit ihren ersten beiden Platten »Warum geht es mir so dreckig« und »Keine Macht für niemand« sind die Scherben zu Idolen der linken Szene geworden. Ich habe davon in den ersten beiden Folgen dieser Serie erzählt. Doch der Ruf als Anarcho-Band wird für sie immer mehr zur Belastung. Jeder Schritt der Scherben wird kritisch beäugt. Mit den Besetzerinnen und Besetzern des Rauchhauses überwerfen sie sich. Bis sie 1975 die Nase voll haben und vor den dogmatischen Linken fliehen. Ganz weit weg, in die Provinz. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen, auch für die künstlerische Entwicklung der Band. Mein Name ist Philipp Meinhold. Und ihr hört den Podcast »Musik ist eine Waffe«. Geschichte von Tonsteine Scherben.
Also Rio war jemand, der hochemotional auf der Bühne, durchaus aggressiv, fluchte über diese Festivalbedingungen.
Ja, auf jeden Fall habe ich zwischen einem Song gesagt, haut die Veranstalter dieses Festivals ungespitzt in den Boden. Also was, ne?
Rio Reiser ist dann ans Mikrofon gegangen und hat gesagt, Leute, gerade am Mayanplatz ist ein Haus besetzt worden.
Das war irgendwie die Blaskapelle, die alle zusammengeblasen hat, dass sie da dann nach dem Konzert das Haus besetzen.
Dann kam Anne an oder wer auch immer und gab den Auftrag, also ein kämpferisches Lied zu schreiben, was dann keine Macht für niemand wurde.
Ein Lied hat Schlagkraft, wenn es viele Leute singen können. Unsere Lieder sind einfach, damit viele sie mitsingen können. Wir brauchen keine Ästhetik. Unsere Ästhetik ist die politische Effektivität.
Folge 3. Wenn die Nacht am tiefsten. Bei mir in dieser Folge ist Jan Gorko alias Monchi, Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet und Max Bobzin an der Trompete der Band. Eine Band, die ähnlich wie die Scherben vor 50 Jahren als explizit politisch wahrgenommen wird, sei es über ihre Texte, die Haltung, aber auch das persönliche Engagement. Hallo Monchi, hallo Max.
Ja. Hallo, moin, wir freuen uns hier zu sein.
Moin, moin, schön hier zu sein.
Ja, ganz am Anfang ihrer Karriere haben die Scherben eine Art Manifest geschrieben mit der Überschrift »Musik ist eine Waffe«. Würdet ihr sagen, das trifft auch euer Selbstverständnis?
Ich glaube, es ist mit einer der schärfsten Waffen, die man hat. Wie oft habe ich Leute gesehen, die vielleicht irgendwelche Flyer geschrieben haben oder man selber war auch irgendwie immer den gleichen Kundgebungen mit immer den gleichen Leuten auf dem Dorf oder in der Provinz. Immer die gleichen 100 Leute gegen die Faschos. Und du hast immer das Gefühl gehabt, es dreht sich alles nur im Kreis. Und da eine Band haben zu dürfen und Sachen auszudrücken und vielleicht auch politisch bewegen zu können, das merkt man, wie sehr es einen selber ja mehr berührt und auch die Leute dann. Und ja, ein Lied kann da mehr Herzen bewegen als jeder schlaue Flyer.
Das erinnert mich auf jeden Fall sehr an einen Ausspruch, den wir mal in unserem Cover bei, ich glaube, Wut im Bauch und Traum im Herzen, hatten wir noch so einen Cover-Text quasi mit drinne enthalten und da stand dann quasi drin, das, was wir machen, ist keine Kunst, ist nichts für die Glasvitrine, sondern soll eine Art Werkzeug sein, um unserem Hass und unserer Wut Ausdruck zu verleihen. Das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert.
Bei den Scherben wurden in der Anfangszeit nach den Konzerten früher regelmäßig Häuser besetzt. Da hatte Musik eine ganz praktische Wirkung. Wenn ihr es euch wünschen könntet, welche Wirkung soll eure Musik, eure Konzerte haben?
Ja, ich fände es auf jeden Fall schon allein geil, wenn es auf dem Dorf, wo man selbst aufgewachsen ist, sei es jetzt in der vorpommerschen Provinz oder explizit jetzt der Minen oder Jam, wenn es da einfach ein paar Leute gibt, die halt ein bisschen weniger Rechtsrock hören, die nicht so zu den Nazis einfach getrieben werden, weil da ganz oft ist das einzige Angebot, was da die Jugendlichen so ein bisschen anspricht.
Und wenn dann auf einmal, ist es in diesem Jahr passiert, jemand zu mir kommt, der vor 4-5 Jahren dann noch so Faschoklamotten anhatte, dann immer mehr auch so Berührungspunkte zu uns gefunden hat und da auf einmal mit so einem kein Bock auf Nazi-Shirt rumläuft, dann sind das, glaube ich, Momente, wo man denkt, boah, ja, geil, das bringt, irgendwie ist das toll. So, ja, und jetzt höre ich mich schon an wie so ein Sozialarbeiter oder so, ne? Aber wir sind auch keine Hippies, ganz bestimmt nicht, so.
Wenn man eine Band ist mit so einem politischen Ruf auch, wird man vermutlich auch mit vielen Erwartungen, vielleicht auch Ansprüchen konfrontiert. Wie geht ihr damit um?
Wir haben, glaube ich, zu viel Leuten Ja gesagt und überhaupt nicht mehr auf uns aufgepasst. Ja, weil immer, wenn wir mal Ruhe haben wollten, dann haben wir noch ein Konzert gespielt, noch ein Soli-Konzert, noch ein Ding gespielt. Wenn ich das erste Mal nach 1,5 Jahren Urlaub wollte, dann kam auf einmal das Wiesemeer-Konzert in Chemnitz. Dann spielst du ein Soli-Konzert in Thema, in einem der Gebiete, wo immer das größte Nazi-Festival stattfindet. Und du machst, aber hast ganz oft das Gefühl wie, scheiße, es reicht nicht. Weil wenn du ein Soli-Konzert im Thema spielst, dann entsteht daraus nicht, boah, geil, das haben wir jetzt geschafft, sondern daraus entstehen 20, 30 weitere Konzertanfragen. Und die Frage ist dann immer ganz oft mit dem Unterton, warum denn bei uns nicht? Ja. Und das ist schon was, was deinen Kopf fickt. Gar keine Frage. Das macht was mit dir. Und man muss da richtig krass bei sich selber aufpassen, ja, daran nicht zu verbittern.
Hallo, Philipp und Kai.
Hallöchen.
So, zweiter Stock, oder? Gemeinsam mit Bassist Kai Sichtermann besuche ich die ehemalige Wohnung der Scherben am Tempelhofer Ufer in Kreuzberg.
Auf der Seite war der Eingang.
Hier hat die Band von 1971 bis 1975 gelebt.
Ach, hallo.
Neben dem Hauseingang weist eine Gedenktafel darauf hin.
Wir legen mal ab, oder?
Genau, leg mal ab. Kann ich euch was abnehmen?
Heute wohnt hier die 39-jährige Eva mit ihrer WG. An den Wänden hängen Plakate, Liebig 34 verteidigen und Refugees welcome. Es duftet nach Räucherstäbchen.
Und wusstest du, als du hier eingezogen bist, wer hier früher mal gewohnt hat?
Ja, da war ich ganz aufgeregt. Ja. Ich bin eigentlich kein Groupie, aber bei Tonsteine Scherben, das war für mich schon so ein Erlebnis. So, was? Das ist die Wohnung von Tonsteine Scherben?
Dann würde ich vorschlagen, Kai gibt uns eine kleine Führung, wie es damals so hier war, wo was war.
Eine riesige Altbauwohnung mit 8 Zimmern, die man im Kreis durchlaufen kann. Vor dem Fenster fährt die Hochbahn der U1 vorbei.
Da ist auch ein schönes Zimmer, großes. Hier hat Schlatterer gewohnt. Durch ihn haben wir ja die Wohnung gekriegt. Das war ja früher eine Kommune, da wohnte Schlatterer, Holger Mainz, gesuchtes RAF-Mitglied, Hans Baukhage, der war damals, hatte zu viel Drogen genommen, war im Krankenhaus, und Heinz Brockmann, ich glaube, der gehörte zur Bewegung 2. Juni.
Jörg Schlotterer ist heute 81 Jahre alt. Es dauert eine Weile, bis er sich zu einem Interview bereit erklärt. Er mag die alten Geschichten eigentlich nicht mehr erzählen. Er sagt, sein Leben sei jetzt. Er hat schlohweiße Haare und trägt das Hemd weit geöffnet.
Lange vorbei. Es interessiert mich eigentlich nicht mehr wirklich. Ich weiß, es war gut und es war gruselig und wir haben tollste und schlimmste Sachen erlebt irgendwie. Also, aber das hat keine Bedeutung mehr für mich.
Damals ist Schlotterer im SDS aktiv, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Er arbeitet mit Rudi Dutschke zusammen und lebt in Kommunen. Im Sommer 1971 fragt er die Scherben, ob sie bei einem Soli-Konzert für die Rote Hilfe spielen. Eine Organisation, die linke Aktivisten vor Gericht unterstützt.
Na, ich habe sie als Zuschauer gesehen und gehört und mich ziemlich gefreut über die Texte. Und habe die dann angesprochen in einer Schöneberger Wohnung und war erstaunt, dass da eine ganz andere Sprache gesprochen wird als im Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Ja, das war ziemlich einfach und direkt alles plötzlich und ohne viele Fremdwörter.
Das Soli-Konzert, das Schlotterer organisiert, wird das Konzert, bei dem die Scherben die Live-Songs ihrer ersten Platte aufnehmen.
Und irgendwann kamen Nickel und Lanrue und brachten mir eben diese Schallplatte. Und Lanrue sagte den Spruch, irgendwie so eine Wohnung bräuchten wir. Dann habe ich spontan gesagt, die könnt ihr haben. Und war auch einverstanden und befreit davon, ja.
Und er wollte dann auch ausziehen, aber je länger wir dann zusammen waren, desto mehr hat er sich dann anders entschieden. Ist dann hier wohnen geblieben.
Schlotterer wird ein Freund der Band und steigt schließlich selbst mit ein. Er hilft Nickel bei der Organisation und dem Plattenvertrieb, spielt das Querflöten-Solo bei Der Traum ist aus.
Hier stand irgendwo an der Wand, kann ich mich erinnern, wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um, hat Schlotterer darauf gemalt.
Im September 1971 ziehen Lanrue, Nickel, Rio und Kai bei Schlotterer ein. Am T-Ufer, wie sie die Adresse nennen. Zusammen leben, zusammen arbeiten ist das Motto, das Rio ausgibt. Ein paar Monate später stößt Angie Ulbricht dazu. Eine 14-Jährige, die im Rauchhaus Obdach gefunden hat.
Ich war ein Triebekind, wie viele. Und dann hieß es, da ist ein Haus, das ist sicher. Ich war ja auf der Straße, ganz schön lebensmüde. Und dann bin ich da aufgelaufen.
Angie singt im Chor beim Rauchhaus-Song mit, lernt Schlotterer beim 1. Mai-Fest auf dem Mariannenplatz kennen.
Und wie hast du diese Zeit am Teeufer dann erlebt, wenn du jetzt so zurückdenkst?
Fantastisch. Das war natürlich toll. Ich war natürlich die Jüngste mit Abstand, auch das einzig weibliche Wesen, was damit lebte. Und na, diese Freiheit, Gleichberechtigung, all diese Sachen, die ich von zu Hause nicht kannte, das war schon toll.
Angie wird Teil der Scherbenkommune, kommt erst mit Schlotterer zusammen, dann mit Kai, mit dem sie 14 Jahre zusammenbleibt und eine Tochter bekommt.
Was bei den Scherben richtig klasse war, es gab nicht, was für vielen Studenten in Wohnungen war, WGs und so, irgendwelche Aufräumzettel und dann muss man dies machen, muss man jenes. Das war bei uns nicht. War alles freiwillig. Und jeder wollte was dazusteuern, hat es auch gemacht.
Ach, was waren das für Zeiten? Na, 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 na.
Und dann bist du hier eingezogen, ne?
Ja, genau. Und das Gute war, hier war ein Bad mit Badewanne und da hier war ein Ofen. Und er hat beide Räume geheizt, das Bad und dies hier.
Ja, wir lieben unser Dorf, wir lieben unsere Trupps und die Verrückten. Kicks, 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 kicks.
der Badewanne hat Angie irgendwann mal, hatte sie einen LSD-Trip genommen und ist nicht mehr rausgekommen und hat, ich weiß ja nicht, wie viele Stunden mit der Badewanne immer wieder warmes Wasser nachlaufen lassen. Und sie mehrere Stunden in dieser Wanne gelegen.
LSD, EWT, schwarze Afghane für die Dame.
Klar, wir haben auch Drogen genommen, also hauptsächlich Haschisch und Alkohol, Zigaretten. Heroin haben wir nicht genommen, Koks kam erst später.
Was die Scherben von Anfang an begleitet, ist ihre chronische Geldnot. Für seine Autobiografie erinnert Rio sich so.
Und das hieß, in Geschäfte gehen, Käsereste, Wurstreste kaufen, Sanella, also die Backmargarine aufs Brot. Das billigste oder entweder weichste oder härteste Brot. Und das hieß, dass Nickel und Schlotterer ihre Künste als Ladendiebe vervollkommnen konnten.
Ich habe immer Geld dabei gehabt und ich habe auch immer was bezahlt, aber ich habe nicht alles bezahlt, sagen wir es mal so.
Es war Stress, hat aber auch im gewissen Sinne Spaß gemacht, weil es war eben gegen die Gesetze und ein bisschen archaisch und anarchistisch. Und man hat sich hinterher gefreut, wenn man gute Beute gehabt hat.
Also so begeistert geht kaum einer zur Arbeit, wie die losgegangen sind, klauen. Mhm. Ne?
Ende 1972, ein Jahr nach ihrem Einzug, wird die Wohnung unter den Scherben frei und die Kommune vergrößert sich. Einige Urgesteine aus dem Rauchhaus ziehen ein, wo laut Rio die Pharisäer und Schriftgelehrten das Ruder übernommen haben. Mitglieder sogenannter K-Gruppen, die zum Ende der Studentenbewegung wie Pilze aus dem Boden schießen. Kommunistische Kleinstparteien mit Namen wie KB, KBW, KPDAO und KPDML.
Rauchhaus hat eine klare Perspektive mittlerweile entwickelt. Das hieß, alle zur Schule, alle arbeiten gehen, ja. Eine Lehre machen, ja, also der straighte Kurs.
Die Essensgutscheine, die die Rauchhausbesetzer anfangs vom Senat bekommen haben, lehnen sie nun ab, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Und während einige der roten Steine ans Teeufer ziehen, bleibt der 19-jährige Achim im Rauchhaus wohnen. Er befürwortet die strengeren Regeln.
Dann begann sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir haben dann auf dem Plenum beschlossen, ein Lehrling gibt 10% von der Ausbildungsvergütung ab, ein Jungarbeiter so und so viel Prozent und das kommt in eine Gemeinschaftskasse. Und dann gab es die Diskussion, ja Peter, warum warst du denn nicht arbeiten? Ja, ich habe keine Arbeit gefunden. Ja, aber der Manfred hat gesagt, du warst in Prinzenbad Bahn. Also es gab dann manchmal bis zu einem halben Jahr Diskussion, bis wir uns nicht mehr denn anders helfen konnten, als denjenigen aus dem Haus rauszuschmeißen.
Auch Klaus Freudigmann, der die erste Scherbenplatte aufgenommen hat, bleibt im Rauchhaus wohnen. Wir kennen ihn bereits aus den ersten zwei Folgen.
Wir haben dann auch zusehends darauf bestanden, dass wieder Schüler in die Schule oder Schulpflichtige in die Schule gehen. Zu sagen, nicht passt euch an, sondern wehrt euch. Der Betrieb ist der Ort, sich zu wehren. Und wir sind dann auch in einer gewissen Szene in Verruf gekommen. Das ist das Haus, wo da harte Disziplin ist. Also manche haben gesagt, das sind die Stalinisten.
Es ist nicht nur der Konflikt zweier Lebensentwürfe, sondern auch einer zwischen Kommunisten und Anarchisten. Zwischen den Scherben und dem Rauchhaus kommt es zum Bruch. Rio erinnert sich.
Wir hatten zwar kein Rezept, ne? Aber wir wussten, dass das Rezept ziemlich blödsinnig ist, was sie da ansteuerten. Ne? Das ist eigentlich so eine dröge, spießige Angelegenheit ist, also Leute zu arbeiten, zur Schule zu schicken. Also immer mit der Perspektive, den Nachwuchs für die Revolution, ne, zu bilden. Ja.
Doch nicht nur mit dem Rauchhaus haben die Scherben Ärger. Durch ihren Ruf als linke Szeneband stehen sie zunehmend unter Beobachtung.
Ja, den haben wir verraten. Ja, also die Bewegung uns selbst oder sonst was. Zum Beispiel allein nur, dass wir auf unser Äußeres geachtet haben. Dass wir einfach zum Beispiel eine relativ gut aussehende Truppe waren, ne? Und nicht rumgelaufen sind Sack und Asche Parker. Mhm. Und Parker hatte keiner von uns an. Ja.
Gitarrist Lanrue.
Skandal. Ich wurde am Kurfürst im Damm mal gesehen. Muss ich im Plenum vorsprechen. Im Horrors. Ich wurde am Kurfürst im Damm gesehen.
Was du da machst?
Ja, ich musste da rechtfertigen, aber Ich habe da gearbeitet, Forumtheater. Aber ich wurde da gesehen. Oh, böse, böse.
Jeder Schritt, den die Scherben tun, wird auf seine politische Integrität überprüft. Für wen treten sie auf? Mit was für einem Auto sind sie unterwegs? Warum haben sie eine Whiskyflasche für 10 Mark auf die Rechnung gesetzt? Eine Erfahrung, die auch feine Sahne Fischfilet kennen.
Ich glaube, was ich mir mal gelesen habe, ist so dieses, ab dem Punkt, wo sie das erste Mal vielleicht eine Weinflasche geschenkt bekommen haben, haben die Leute schon zu denen gesagt, ist Kommerz oder verkaufen sich oder so eine Scheiße. So, das fand ich lustig, weil das sind natürlich manchmal auch Sachen, die man dann selber bei einem kennt. Aber da geht es, glaube ich, dann immer nur darum, bei sich zu bleiben und sich nicht von irgendwelchen Leuten treiben zu lassen.
Gibt es so ein Gefühl, auch für euch, unter besonderer Beobachtung zu stehen als Linke? Und damit meine ich jetzt nicht den Verfassungsschutz, der euch auch 3 Jahre beobachtet hat, oder Nazis, sondern aus der linken Szene heraus. So, sind sie noch die Alten?
Natürlich, ständig, ne? Gar keine Frage. Aber das nicht nur aus der Linken heraus, sondern auch Freunde. Gibt es immer Leute, die sagen, oh, die haben sich jetzt ja verändert oder irgend so ein Kram. Ich würde sagen, in erster Linie haben wir es geschafft, wenn du die neue Platte hörst, richtig krass bei uns zu bleiben. Aber wir wollen ja auch nicht stehen bleiben. Weißt du, wenn ich noch so wäre wie mit 25, mit 30, mit 18, dann, weiß ich nicht, ich habe keinen Bock, komplett hängen zu bleiben. Es gibt so eine Zeile bei uns auf dem Album, lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Lass uns nicht verbittern, auch wenn es kälter wird. Ja, ich glaube, ganz viele Linke haben das ganz oft wirklich verlernt, konstruktiv zu streiten. Aber dann gibt es natürlich auch geile Leute und coole Leute. Und sich auf die zu konzentrieren, das ist, glaube ich, ganz oft das Wichtigste.
Anfang 1974 beginnen die Scherben mit der Arbeit an ihrer dritten LP, dem Doppelalbum Wenn die Nacht am tiefsten.
Wenn der Frühling kommt und deine Seele brennt, du wachst nachts auf aus deinen Träumen, aber da ist niemand, der bei dir pennt. Wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt,
sowohl dann Rüge als auch ich haben ja weiter Songs geschrieben. In der Zeit habe ich Halt dich an deiner Liebe fest geschrieben. Ich habe Land in Sicht geschrieben zu dem Zeitpunkt Samstagnachmittag. Samstagnachmittag war eine Sache, die schon lange irgendwie da lag.
Die Sonne scheint mir ins Gesicht und niemand steht mir mehr im Licht. Ich bin auch nicht voll, aber mein Glas ist leer und ich hole mir ein neues. Ich träum vom Meer.
Ich geh weg, hatte ich geschrieben. Also da hatte ich den Text. Ne? Wenn ich jetzt sage, habe ich geschrieben, heißt das manchmal Text und manchmal Text und Musik. Mhm. Aber da hatte ich nur den Text, weil vertont hat es den Lang Rue.
Ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg und such was Neues. Ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg und such was Neues. Denk an mich.
Musikalisch gehen die Scherben neue Wege. Weg von den Parolensongs und dem Hau-drauf-Sound der ersten Jahre hin zu ausgefeilteren Arrangements.
Also es hat vor allem auch Lang Rue laut und deutlich gesagt, dass er einfach bessere Musik machen will. Dass ihm das nicht reicht, der Punk, den wir da spielten.
Das muss ja immer benannt werden, was Scherben gemacht haben. Zum Beispiel, das hieß dann die neue Innerlichkeit.
Hast du es auch so empfunden als neue Innerlichkeit?
Nee, habe ich überhaupt nicht. Die mussten also ständig Schubladen für uns erfinden. Wir wussten ja gar nicht, was es ist irgendwann, was wir machen.
Das politische und musikalische Selbstverständnis der Band ändert sich, was sich auch auf den Konzerten bemerkbar machen soll.
Wir wollten keine Diskussionen mehr haben danach. Wir wollten keine Hausbesetzungen haben danach. Das heißt, wenn das passiert wäre, wäre das nicht störend gewesen. Das war nicht die Sache dabei, sondern wir wollten die Leute zum Tanzen bringen.
Nachdem ihr erster Schlagzeuger Wolfgang Seidel nicht mit ans Teeufer gezogen ist, haben die Scherben zunächst ein Schlagzeugproblem. Die Platte Keine Macht für niemand wird von dem 16-jährigen Olaf Lietzau eingespielt, dem die Eltern aber verbieten, mit auf Tour zu gehen. In den nächsten 2 Jahren hat die Band 3 weitere Drummer, bis sie 1974 eine Anzeige in einer Zeitschrift entdeckt.
Schlagzeuger zwischen Zen und Mao sucht Anschluss an Band. Und das haben die Scherben dann praktisch gelesen. Und aufgrund dieser Anzeige haben sie mich angerufen.
Klaus Götzner, genannt Funky.
Und dann bin ich dann dahin und habe mich gewundert, warum da nicht überall Karl-Marx-Plakate rumhängen und so weiter und so fort. Und in diesem großen Zimmer, da war so eine Sternchendecke gemalt. Also es war alles sehr obskur.
Zwischen Zen und Mao hieß? Zur Erklärung. Es geht um Mao Zedong, Kommunist und Gründer der Volksrepublik China. Das Lesen der sogenannten Mao-Bibel galt in der westdeutschen Linken damals als schick.
Ja, damals wusste man ja nicht, was Mao für ein Schwein war. Das hat man später erst gehört. Weil interessanterweise habe ich mich für Buddhismus interessiert und habe auch sehr viel LSD genommen und so und war von daher jetzt nicht so K-Gruppenmäßig oder, aber war auf jeden Fall immer in den Kreisen, die man natürlich die Welt verändern wollte.
Jedenfalls wird Funky der Schlagzeuger, der bei den Scherben bleibt.
Die Wohnsituation war eigenartig, weil es gab eigentlich gar keinen Platz für mich. In der Küche, da war so eine Leiter, unten war so eine Art Besenkammer, wie so ein Kasten. Und oben auf diesem Kasten, da lag eine Matratze. Und ich konnte dann praktisch immer runter auf die Küche gucken und habe alles mitgekriegt, was in der Küche passiert. Also das war mein Fernseher sozusagen. Und zweimal die Woche wurde auch das Geschirr zerdeppert, weil es waren da ziemliche Spannung immer.
Bei einer Kontrolle von zwei Gemeinschaftswohnungen am Tempelhofer Ufer entdeckte die Polizei am Mittwochabend 6000 fabrikmäßig hergestellte Katapulte. 11 junge Männer und 2 Mädchen, die in den Räumen anwesend waren, wurden vorübergehend zur Feststellung der Personalien zum Polizeirevier mitgenommen. Sie behaupteten, die Katapulte zusammen mit Schallplatten als Werbegeschenk verteilen zu wollen.
Wo war das Fenster, aus dem mit den Katschis geschossen wurde?
Entweder war es das Fenster oder in dem Nebenraum. Da hatten wir 2 Trebekinder hier und wir hatten ja über einen Spielzeuggroßhandel so Katschis bestellt.
Das Gimmick, das die Scherben ihrer zweiten Platte beilegen wollen.
Und dann haben die Schießübungen gemacht und haben gegenüber irgendwie eine Fensterscheibe kaputt gemacht. Und normalerweise kommt da ein Streifenwagen, ne? Und die nehmen irgendein Protokoll auf, aber in dem Fall kam, wie nennt man das, SEK-Einheit, Polizei mit Maschinengewehren und waren bestimmt 10, 15 vermummt und haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt und haben gesagt, das wäre unerlaubter Waffenbesitz.
Kurz nach Funky zieht noch ein Trupp junger Rauchhausbewohner am T-Ufer ein. Allesamt minderjährig, von den Scherben nur die Kurzen genannt. Sie sind aus dem Rauchhaus geflogen, weil sie die Kasse geklaut haben sollen.
Hallo, hallo, ist auch Nierenanstalt.
Etwa 20 Personen leben jetzt auf 2 Etagen. Nicht für alle gibt es ein Zimmer. Dazu kommen Freundinnen und Freunde, Liebhaber, bekannte und unbekannte Besucher.
Hallo, hallo, ist auch Nierenanstalt.
Die Türen am T-Ufer stehen immer offen. Es herrscht ein Kommen und Gehen und wer bleiben will, bleibt.
Die Wohnsituation wurde immer, also für mich, unerträglicher. Ich wollte Musik machen und diese Art von experimenteller Wohnsituation, das wollte ich nicht.
Hallo, hallo, hier ist die Irrenanstalt.
Bassist Kai sucht sich eine eigene Wohnung in Neukölln und verlässt die Scherben vorübergehend. Bei der neuen Platte ist er nicht mit dabei.
Ich war ja noch zu Besuch hier und ich habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eigentlich wohne ich hier nicht mehr. Man konnte gar nicht mehr wissen, wer wohnt jetzt hier überhaupt noch und wer ist gerade zu Besuch. Ein Gewimmel von fremden Leuten und einfach das Chaos hoch 10. Ne?
Wir hatten kein Privatleben mehr, kamst nach Hause manchmal in dein Badezimmer und sagst, hallo, pardon, ich wohne hier. Warte, kennst du gar nicht. Ja, wir sind die Schulklasse aus Düsseldorf, wir wollten mal die Scherben besuchen. So.
Ich war oft am Ende, fertig und allein. Alles, was ich gehört hab, war, lass es sein. So viel Kraft hast du nicht, so viel kannst du nicht geben. Geh den Weg, den alle gehen, du hast nur ein Leben.
Die Moral am Tierufer sinkt zusehends. Die andauernden Anfeindungen aus der linken Szene, das tägliche Chaos, dazu die Erwartung, dass die Scherben zum Selbstkostenpreis auf jeder linken Veranstaltung spielen. Und dann werden ihnen auf Tour auch noch Platten im Wert von 10.000 Mark aus dem Laster gestohlen.
Also das heißt, wir hatten keine Platten mehr zu verkaufen, wenn es richtig war. Der nächste Auftritt war in Dortmund, wieder mal Kommune mit irgendwas in Hausbesetzung, wo wieder mal kein Geld drin war. Das hieß, dass das finanziell auf Null zugeht, jetzt richtig. Also wir waren also mehr oder weniger überall verschuldet und kamen nicht mehr raus. Telefon war dann, als wir zurückkamen nach Berlin, war abgestellt. Die Miete wurde nicht mehr bezahlt.
Doch ich will diesen Weg zu Ende gehen. Und ich weiß, wir werden die Sonne sehen. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am besten. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten.
Das Fass zum Überlaufen bringt laut Funky schließlich ein Soli-Konzert, das die Scherben spielen sollen.
Ich weiß nicht mehr, wo es war. Vierten Stock hochgeschleppt und so. Und dann oben, alle hatten Hunger, da war so eine Tischplatte. Schmalzstuhlen, genau. Und dann haben wir gefragt, ob wir da was zu essen haben können. Und dann meinte die, dann müsst ihr heute den Solidaritätspreis bezahlen. Und in dem Moment, ich habe Rio angeguckt, ich habe richtig gesehen, wie es in ihm hochkam. Sich das Hemd aufgerissen und hat die Tischplatte an einer Ecke genommen. Und der war ja so ein dünner Typ. Ne? Und die Tischplatte, die flog da durch den Raum. Ne? Und er hat gesagt, sofort alles einpacken. Morgen früh um 10 Uhr ist Plenum.
Der ganze Frust der vergangenen Jahre bricht sich in Rio Bahn. Der ständige Ärger mit der linken Szene. Es ist, als ob die Waffe, die die Scherben mit ihrer Musik in die Hand genommen haben, sich gegen sie selber richtet. Sie beschließen, Berlin zu verlassen. Über Kais Stiefbruder, der als Architekt in Schleswig-Holstein arbeitet, finden sie einen alten Bauernhof in Nordfriesland, kurz vor der dänischen Grenze. Um die 50.000 Mark Kaufpreis aufzubringen, löst Nickel seinen Bausparvertrag auf. Den Rest übernehmen die Eltern. Zum Abschied laden die Scherben noch einmal ans Teeufer ein.
Wir haben auch eine richtige Party gegeben dann, ne? Zu der sich doch tatsächlich noch mal alle linken Honoratioren die Klinke in die Hand gegeben haben.
Ja.
Also inklusive Rudi Dutschke und sonst was. Also zum Teil Leute, die uns vorher überhaupt nicht beachtet haben. Und so. Also die haben uns alle noch also wirklich einen guten Abgang verschafft. Ne? Dass man wirklich sagte, naja, das war's dann aber auch wirklich. Dann macht mal weiter euren Scheiß. Ne? Wiedersehen. Also auf Nimmerwiedersehen. Ne? Viel Glück.
Die Scherben sind irgendwann aufs Land geflohen. Auch vor der linken Szene, den Ansprüchen, die an sie gestellt werden. Das funktioniert bei euch nicht, weil da kommt ihr her. Ihr müsstet den Weg nach Berlin gehen. Aber kennt ihr diesen Impuls zu sagen, leckt mich, wir gehen? Oder diese Distanzierung auch von der Szene?
Natürlich, ganz oft denke ich einfach, fickt euch alle, ist mir scheißegal, wenn ihr mir blöd kommt am besten und immer noch so destruktiv. Ich meine, Internet ist der dümmste Ort der Welt, ja. Die Scherben ja noch Glück, dass es den nicht gab. So. Aber das Wichtigste ist, nicht da hängen zu bleiben und sich nicht dann auf die Leute zu konzentrieren, die immer nur zerstören wollen oder versuchen wollen, sich moralisch über andere zu erheben. Ja, wenn links bedeutet, so antifaschistisch zu sein, antirassistisch zu sein und mit Leuten versuchen, auf Augenhöhe was zu reißen, dann bin ich links, ja. Wenn links bedeutet, sich moralisch über andere Leute zu erheben und die ganze Zeit immer mit dem Zeigefinger rumzulaufen, dann bin ich es auf keinen Fall.
Seid ihr die letzte linke Band, die die Scherben noch nicht gecovert hat?
Ich glaube, wir haben die noch nie gecovert, ne?
Nee, noch nicht.
Wird auch nicht kommen. Ich glaube, ich würde mir dann einfach so peinlich vorkommen, so wie so Folklore oder so, weißt du? Das Wichtigste an Musik ist für mich Authentizität. Und deswegen wird mir nie im Sinn kommen, glaube ich, so wie ich an Musik rangehe, von denen was zu covern, weil ich denke, ich könnte das niemals so gut rüberbringen wie die.
Mir würden schon ein paar Songs einfallen, wo ich glaube,
sag mal geilen. Ich fahr nachher zurück. Sag mir mal deine zwei geilsten Scherben-Songs. Sind die Scherben? Sind die oder
Spotify. Spotify. Also gut. Hör dir mal die.
Verräte. Das ist
Kommerzschweine.
Also die sollen sich mal im Grab umdrehen, die Hunde, Alter.
Hör dir mal die erste Platte von ihnen an. Warum geht es mir so dreckig?
Die ganze Platte.
Ja. Die ersten vier Songs.
Ich fahre nachher nach Rostock.
Und ich finde ja zum Beispiel, komplett im Arsch ist euer Warum geht es mir so dreckig? Also könnt ihr auf jeden spielen.
ja, das kriege ich authentisch rübergebracht, das Lied. Das kann ich so sagen. Ja, bin ich gespannt. Höre ich mir an.
Am 1. Juni 1975 packen die Scherben ihre Sachen, laden Instrumente und Tontechnik in die Autos und verlassen Berlin Richtung Westen aufs Land.
Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen. Die Spur der Verzweiflung wird der Wind verwehen. Die durstigen Lippen wird der Regen trösten. Und die längst verloren Geglaubten werden von den Toten auferstehen.
In der nächsten Folge von Musik ist eine Waffe. Die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Ich glaube, wir alle haben als erstes in der Erde gewühlt und haben was angepflanzt. Also der eine Tomaten, der andere Sellerie und andere Hanf oder was auch immer.
Das war natürlich eine andere Welt. Wenn ich dann nach der Schule hierhin kam, dann standen sie gerade auf. Da war ich natürlich fasziniert von.
5 Jahre lang machen die Scherben als Band eine musikalische Pause. Bis sie mit einem Album zurückkommen, das anders ist als alles, was man von ihnen kennt.
Dieses Album ist bis heute eins der besten deutschsprachigen Rockalben, die es gibt.
Musik ist eine Waffe ist eine 8-teilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold, mit Originalmusik von Rainer Oleag. Sprechermanifest Milan Peschel. Für den Schnitt ist Katrin Witt verantwortlich, für die technische Produktion und Sounddesign Stefan Lindner. O-Ton-Recherche Katrin Groth. Dramaturgie Sarah Meinhold, die Redaktion und Projektleitung hat Diana Arapovic. Für die O-Töne von Rio Reiser danke ich Gerd Möbius und dem Rio Reiser Archiv sowie Hannes Eiber. Er hat das Gespräch mit Rio 1993 für seine Autobiografie König von Deutschland geführt. Für Unterstützung danke ich außerdem Robert Kneschke von der Website riolyrics.de, Frank Menzel und Lutz Kerschowski, sowie allen, die für diesen Podcast mit mir gesprochen haben. Hey! Musik ist eine Waffe ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.